Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Ja, da kommt halt auch ein Gegenwind zustande. Es hat ja auch nichts damit zu tun, in den Krieg zu ziehen, sondern einfach nur für die Werte und für das zu stehen, was einem wichtig ist, und das auch durchzuziehen. Und manchmal sind Menschen total überrascht, wenn man es tut.
Und Dr. Burak Yildirim.
Und deshalb muss man einfach den Mut haben, etwas zu empfinden, was man nicht empfinden will. Man muss sich selber diese Angst nehmen. Und dann kann man häufig nur gewinnen, weil entweder weil man ehrlich war oder man sorgt für eine Veränderung. Aber auch dann hat man gewonnen.
Seit ich in Pulheim war, in dieser großen Stadt, ist es wirklich so, dass immer dann, wenn ich Dr. Burak Yildirim sehe, vor allen Dingen heute, jetzt sehe ich ihn wieder digital, da muss ich echt sagen, mein Herz klopft laut.
Ich würde denken, du bist verliebt.
Ja, das bin ich auch ein bisschen. War ich immer, jetzt ist es raus.
Jetzt ist es raus.
Endlich ist es raus.
Liebes Hallo, zurück natürlich. Nee, das war auch ein schöner Moment, muss man wirklich sagen. Du hattest es ja auch in dem LinkedIn-Post, glaube ich, mit reingebracht, dass wir uns da ziemlich innig umarmt haben und lange.
Ja.
Aber war auch so, war schön.
Ja.
War einfach ein toller Moment. Tolles Gespräch, ne, denke ich auch, im Anschluss.
Ja.
Und von daher, könnte ich den Mental Health Moment der Woche schon direkt abhaken, aber ich habe noch einen anderen gehabt.
Du hast noch einen.
Etwas andere Art, einfach andere Art, weil fand ich einfach sehr beeindruckend, aber komme ich gleich zu.
Kommst du gleich zu? Nein, es war tatsächlich so. Also wir haben uns, es war eine kleine Überraschung, weil ich kann es ja so weit sagen, das habe ich auch gefragt, darf ich sagen, ich war mit meinem Papa bei Dr. Yildirim und da musste man nach dem Knie geguckt werden. So ein bisschen, und das haben wir gemacht, und dann wusstest du das nicht. Und mein Papa, der sagte dann tatsächlich, hätte ganz gerne irgendwie, dass du mitkommst. Das war ganz schön. Das war auch fast schon mein Mental Health Moment der Woche, aber dazu komme ich auch gleich. Dann sind wir zu dir gefahren, und du wusstest es nicht. Und das Schöne war auch, Burak, wir haben uns schnell verabschiedet nach der Aufnahme vom letzten Mal. Dann habe ich gesagt, Überraschung, nächste Woche sehen wir uns wieder. Oder sehen wir uns? Und dann sagte Burak, ja. Und dann dachtest du, ja, digital natürlich. Genau, und dann haben wir uns tatsächlich live gesehen. Und ein ganzes Team, es war schön, mal wieder so die Leute zu sehen. Und ja, das war richtig, richtig gut. Und es ist auch perfekt eigentlich, dass wir heute in der Folge über zwei Sachen reden. Einmal natürlich, wie versprochen, über die Tipps. Wie kommt man dann eigentlich raus bei diesen ganzen Lügenbolden und Pinocchios der Welt und die einem das Leben schwer machen? Und wie kriegt man das dann eigentlich gut hin? Und auf der anderen Seite, die Bundesliga ist vorbei. Der Doktor ist entspannt. Insofern kann man auch über das reden, was vielleicht auch interessant ist, nämlich wie Profisportler eigentlich zu ihrer Mental Health kommen, was gar nicht so trivial ist, weil die ja auch unter einem Druck stehen, der nochmal ein bisschen anders ist. Und bevor wir dazu kommen, lass uns direkt einsteigen in den Mental Health Moment der Woche. Jetzt hast du uns so gespoilert schon.
Ja, ich meine, wie gesagt, einen haben wir ja sozusagen uns geteilt.
Das stimmt.
Und der zweite war, eigentlich ein Stück weit trivial, ist aber ein bisschen untergegangen, war die Reaktion von dem Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim nach diesem absoluten Krimi. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, aber es gab in Regensburg, wo die Heidenheimer gespielt haben, 11 Minuten Nachspielzeit. Und in Hamburg, die gewinnen mussten, um den direkten Aufstieg zu schaffen. Die hatten ihr Auswärtsspiel in Sandhausen, meine ich. Und das war schon abgepfiffen. Die Hamburger Fans hatten den Rasen gestürmt, weil es zu dem Zeitpunkt noch 3:2 für Regensburg gegen Heidenheim stand. Und lange Rede, kurzer Sinn, lange Nachspielzeit. Und in dieser Nachspielzeit drehen die Heidenheimer das Spiel auf 4:3. Werden dadurch auch Zweitligameister, also haben noch Darmstadt abgefangen. Und jetzt muss man natürlich sagen, das ist dahingehend was Besonderes, weil die Heidenheimer halt einfach eine klassische, wenn man das so sagen darf, und das ist nicht despektierlich gemeint, Zweitligamannschaft sind. Ne? Also mittlerweile viele kennen Heidenheim, aber dann heißt es, die haben doch mal im Pokal mal eine Überraschung geschafft, sind mal ein bisschen weitergekommen, aber spielen zweite Liga. Und der Cheftrainer, was absolut selten im Profisport ist seit knapp 16 Jahren, wenn ich das richtig vor Augen habe, Trainer dort. Und hat natürlich immer mal mit der Mannschaft dann an der ersten Liga so, sagen wir mal, sanft geklopft. So, und dann haben die dieses Spiel, gewinnen das, wirklich selten einfach so eine Energie auch bei einem fremden Spiel gespürt. Also nicht Bayer Leverkusen, auch deshalb, weil ich sehr gute persönliche Beziehungen zum HSV habe. Sodass man natürlich mit einem Auge sich wünscht, ehrlich gesagt, dass der HSV aufsteigt. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann gesehen hat, wie die Heidenheimer wirklich das Spiel einfach noch gedreht haben, gegen eine Regensburger Mannschaft, die sicher abgestiegen war und sich gewehrt hat, wirklich wie die Wölfe. Also unglaublich, unglaubliche Energie. Und so, dann ist ja klar, die gewinnen das, steigen das erste Mal in der Vereinsgeschichte in die erste Liga auf, was natürlich wirtschaftlich Dimensionen sprengt, aus Heidenheimer Sicht. Und dann habe ich schon während des Abpfiffs gesehen, wie der Frank Schmidt eigentlich relativ, ja, wie soll man sagen, nüchtern damit umgegangen ist. Mhm. Hat sich dann mit seinem Team gefreut und so weiter. So, dann habe ich das aber nicht verfolgt, weil das richtig, ja, sagen wir mal, Besondere war die folgende Pressekonferenz. Und die habe ich aber dann später als Clip nochmal gesehen und musste mir den zweimal angucken, weil ich gedacht habe, meine Güte, wie kann man nur in sich so ruhen, dass man letztendlich und gleichzeitig so fokussiert ist, dass man den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiert, damit natürlich lebende Legende ist. Ich meine, ist er sowieso, ne? Wer 16 Jahre bei einem Verein arbeitet, ähnlich wie Christian Streich beim SC Freiburg. Und gleichzeitig, und das war das Entscheidende, kam dann irgendwann die Mannschaft und hat ihn während der Pressekonferenz mit dieser obligatorischen Sekt- oder Bierdusche begossen. So, der hat das in Anführungsstrichen über sich ergehen lassen und sagte dann, wir hören jetzt damit auf, mehr oder weniger. Wir dürfen nicht vergessen, dass Jan Regensburg gerade abgestiegen ist. Und für ihn war dann gar nicht entscheidend, dass sie aufgestiegen sind, sondern dass die Regensburger, und nochmal, das war ja auch beeindruckend, es ging wirklich um nichts für die, ne? Also nicht mal um die goldene Pampelmuse. Und die haben richtig Gas gegeben und hatten ja im Grunde sogar noch geführt und die Hamburger damit in die erste Liga mit, also vermeintlich in die erste Liga mit befördert. Und die Hamburger haben natürlich ihre Hausaufgaben mit einem Sieg auch erledigt gehabt. Aber da, wie gesagt, diese emotionale Ruhe zu haben und zu sagen, stopp, wir hören jetzt mit der Feierei auf. Wir müssen respektieren, dass die Regensburger abgestiegen sind. Das fand ich schon sehr bemerkenswert, muss ich sagen.
Sportsmann durch und durch. Und es ist ja auch so, dass der so ein bisschen unter Wert fast schon auch gehandelt wurde, weil er eigentlich für mein Dafürhalten ja schon längst in die Bundesliga gehört hätte. Und dann bleibt er aber trotzdem in Regensburg. Vielleicht hat er auch nicht die Angebote gehabt, weil er, Entschuldigung, in Heidenheim, vielleicht hat er auch nicht die Angebote gehabt aus der Bundesliga, weil ich glaube einfach, dass solche Trainer einfach auch vielleicht manchmal so sehr unterm Radar fliegen, dass sie gar nicht so richtig gesehen werden, wobei ich mir das bei ihm gar nicht vorstellen kann. Aber das, was da passiert ist in Heidenheim, habe ich ja auch als ein bisschen HSV-Fan auch natürlich beobachtet und dachte mir auch so, krass, das ist wirklich so jemand von der Qualität, Schäfer, ne, bei Werder Bremen oder Streich eben in Freiburg oder dann haben wir noch Otto Rehhagel natürlich auch. Gibt dann so ein paar Trainerlegenden, die dann auch mal geschafft haben, länger als anderthalb Jahre irgendwie bei einem Verein zu sein, was ja ungefähr so der Durchschnitt ist, was ein Trainer heutzutage schafft. Das ist schon besonders, ja. Ja, also ich knüpfe nahtlos an. Es war wirklich so, unsere Begegnung einmal bei dir im Autosports Lab bei dir, das war schon besonders, haben wir auch gerade eben nochmal skizziert, aber was auch besonders war, das will ich hier an der Stelle auch nochmal ganz, ganz, ganz deutlich sagen, dass wir da auf einen Arzt getroffen sind, den ich ja schon ein bisschen länger kenne und wo ich auch wieder mal festgestellt habe, es war genau richtig, diesen Arzt aufzusuchen, weil was da passiert ist, und das muss ich an der Stelle auch mal wirklich öffentlich sagen, ist etwas ganz, ganz Tolles, weil mein Vater, und dem es ja ging, hinterher, nachdem wir da rausgegangen sind, und er war ja wirklich einfach auch guter Dinge und hatte irgendwie alles gut gemacht mit 73 Jahren, dann wirklich das Erste, was er sagte, war plötzlich ganz still, was auch nicht so oft vorkommt, und er sagte dann, boah, das muss ich jetzt erstmal verkraften. Und weil das war, es war eigentlich, er hatte eine Scheißnachricht erstmal und deshalb ist er zu dir gekommen, ist rausgekommen, hatte eine gute Nachricht. Und dann merkte ich irgendwie, wie lange der sich damit auseinandergesetzt hatte, dass er vor einigen Monaten eine Scheißnachricht gekriegt hatte und wie sehr das gewirkt hat. Und eigentlich mit anderthalb Stunden drehst du etwas um bei einem Menschen, der da auch irgendwie nicht so gerne drüber spricht, der dann aber auch ganz klar macht, was das mit ihm macht. Und der hat dann wirklich den Rest des Tages erstmal damit verbracht, darüber nachzudenken, was da gerade so passiert ist. Und das ist toll, weil das ist sowas, wo ich dann merke, das ist so richtig, das ist mein Vater und ich bin da auch glücklich drüber, dass er das ist, weil er eben einfach auch solche Sachen in sich hat, dass er dann auch sich zugesteht. Das muss ich da mal drüber nachdenken. So, da muss ich mich jetzt auch mal rausnehmen und muss mal überlegen, was ist hier gerade, auch wenn es positiv war, passiert und was ist davor passiert, was macht das mit mir, wie gehe ich da weiter vor und so weiter. Also sehr reflektiert. Und in der Verlängerung, wir haben dann noch den Tag verbracht, wir haben noch was anderes miteinander gemacht, hatte dann, nachdem ich ihn zum Zug gebracht habe, einen Tag später, hat er mir noch eine Audionachricht geschickt, ganz viel gesagt per WhatsApp. Aber eines, und das fand ich sehr, sehr schön, und das war eigentlich der eigentliche Mental Health Moment der Woche, nämlich hat gesagt, wie schön, dass ich in dein Leben reingucken konnte, mal für zwei Tage. Und auch mal gesehen habe, mit was für Leuten du so zu tun hast. Also da meinte er explizit dich, dann auch Peter und Hauke, liebe Grüße an dieser Stelle, wenn ihr es hört, einfach auch mal zu sehen, so mit was für Jungs bist du denn da ab und zu mal zusammen oder hast du es zu tun? Und und diesen Einblick fand er eigentlich noch fast viel wertvoller als alles, was da sonst noch so passiert ist. Also eigentlich einfach auch so ein Ding, womit ich nicht gerechnet habe. Und was ich aber wunderschön fand, und das ist natürlich auch wirklich deshalb auch mein Mental Health Moment der Woche, weil ich glaube, wenn du immer noch nach Jahren, und wir kennen uns ja jetzt auch schon irgendwie ein halbes Jahrhundert, mein Vater und ich, wenn du dann immer noch in der Lage bist, über solche Sachen zu reden und immer wieder überraschend auch dir nah zu sein in irgendeiner Form und den anderen mit auf deine Reise zu nehmen, dann ist das eigentlich wunderbar. Also wie viele zerstrittene Familien gibt es und so weiter. Das ist fast wie bei den Südländern bei uns zu Hause, weil man da tatsächlich, glaube ich, auch sehr, sehr nah und eng miteinander ist. Das kennt man ja in Deutschland nicht so. Ja, aber das war so. Das war wirklich.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich Teil des Mental Health Moments sein durfte.
Ja, ja.
Und ihr habt natürlich auch einfach ein gutes Team abgegeben. Ne? Das ist auch wichtig zu sagen, weil allein schon, dass dein Papa den Wunsch hatte, dass du mitkommst, zeigt ja schon, wie intakt das ist. Weil ich meine, mit 73 Jahren, auch wenn er jetzt eine Zugfahrt ja letztendlich hatte und ein bisschen weiter weg wohnt, quasi nicht in Quadrat Ischendorf bei Bergheim, sondern eben ein bisschen weiter weg. Und das sagt ja schon viel, er hätte den Termin ja alleine wahrnehmen können, ne? Und genau das erzählen können, was er mir ja auch dann in deinem Beisein erzählt hat. Aber man hat schon gemerkt, einfach auch dieses Zusammenspiel zwischen euch beiden. Und für mich war ja wichtig, jetzt rein mal professionell betrachtet, dass ich nicht vergesse, sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht zu erkennen, sondern letztendlich. Ich habe es ja, glaube ich, auch in dem Gespräch gehabt, gesagt, es ist völlig verständlich, wenn alle nach links gucken, dass es einem oder zwei Leuten schwerfällt, mal nach rechts zu gucken. Also ja. Mit anderen Worten, mal so ein bisschen andere Aspekte zu betrachten und nicht das scheinbar Offensichtliche. Hm. Und aber was halt in dem Gespräch, und das erlebe ich Gott sei Dank immer wieder im Kundenkontakt, total wichtig war, ist natürlich, dass dein Vater die Beschwerden sehr differenziert wiedergeben konnte, auch von der Lokalisierung her differenziert wiedergeben konnte. Und das musste man letztendlich dann mit dem körperlichen Untersuchungsbefund und dann eben mit den Bildern einmal matchen. Und dann ist es auf einmal doch nicht ein Waldbrand, ne? Wo dann sozusagen noch aus Italien und aus Frankreich und aus Griechenland die Löschflugzeuge anrücken müssen, sondern dass man im Grunde sagen konnte, ne, interessanterweise eher ein kleines Dilemma, was man wahrscheinlich auch eben ohne großen Tamtam lösen kann.
Ja, einfach mal mit dem Feuerlöscher kurz draufhalten und mal gucken, was dann so passiert. Genau.
Ja. Wir haben übrigens letztens eine Brandschulung gehabt.
Ja.
Also du, das, also der Vergleich ist wirklich hochprofessionell jetzt, wenn du aus dem Löschgewerbe kämst.
Ja.
Und da ist ein Feuer gemacht worden. Es ging natürlich darum, welche Feuerlöcher muss man haben. Es gibt verschiedene für verschiedene Materialien. Und da war es tatsächlich so, dass uns der Leiter des Kurses dann gesagt hat, einmal anlöschen, also das heißt einmal wutt drauf und dann schauen, was tatsächlich mit der Flamme passiert. Und dann nur noch gezielt pitchen. Und das war sehr beeindruckend. Wenn man das gemacht hat, ne, das war so eine riesen Feuerschale, wo man entweder von oben dann löschen musste, was aber natürlich schwer geht, weil da musst du über die Flamme, sondern von der Seite einmal ratsch rein und dann hatte sich das Feuer teilweise so gelegt, dass man ja fast schon mit dem Füßchen den letzten Rest noch ausdrücken konnte. Also auch da, das ist nicht abgesprochen, Leute. Das ist auch wichtig. Wir sprechen ja vorher viel und auch nachher. Heute habe ich dem Mike was vorgesungen, für die, die es interessiert.
Schönes Liedchen. Und,
ja, auf jeden Fall. Im nächsten Teil lüfte ich dann, warum ich dir das vorgesungen habe. Und gerade dieses Lied. Nein, aber das war toll. Das war einfach, das macht natürlich mein Beruf, muss man natürlich auch wirklich dann, wenn ich das mal so egoistisch sagen darf, einfach total besonders. Also diese Kontakte natürlich, die Kommunikation, aber dass man viele, viele Menschen glücklich machen kann. Und die dann eben auch eine natürliche Dankbarkeit haben zu dem Thema. Ne? Das ist schon einfach nicht nur in der heutigen Zeit. Ich glaube, wenn jemand schon seit 35 Jahren erwerbstätig ist, wird er sagen, nee, das war früher genauso besonders oder beziehungsweise wichtig. Aber ich denke trotzdem, dass wir mittlerweile so ein bisschen gerade eben medial, digital anders unterwegs sind. Ich erlebe das immer mal wieder auch bei Kindern, auch bei meinen Kindern, wo wir immer über Bildschirmzeit sprechen müssen, weil die halt sagen, ja, hier ist abgelaufen. Ja, sage ich, gut, wenn der Tank leer ist, ist der Tank leer, morgen öffnet die Tankstelle wieder.
Genau.
Und die teilweise aber komischerweise Probleme haben, also die chatten mehr oder weniger die ganze Zeit. Da ist also eigentlich die ganze Zeit eine Kommunikation. Und dann sage ich, weißt du was, die Bildschirmzeit ist zu Ende, top, dann trefft euch doch. Also, der wohnt doch hier. Zwei Straßen weiter.
Ja.
So, trefft euch doch. Ach so, nee, der hat keine Zeit. Ihr seid, Moment mal, der schreibt doch die ganze Zeit. Hey, sag ihm liebe Grüße, der kann sein Handy mitnehmen. Aber der kann dann neben dir schreiben. Also, es ist eigentlich absurd. Es ist absurd. Und ich meine, ich habe es jetzt anhand eines Beispiels bei unserem Sohn war das, ganz aktuell. Aber wir haben es natürlich im Erwachsenenbereich genauso, dass man sich einfach nicht persönlich physisch trifft. Man schreibt, man telefoniert, man macht vielleicht auch mal einen Videocall, irgendwas, aber so nach dem Motto, ja, sollen wir uns mal treffen? Ach nee, ich habe so viel zu tun und ich will dann abends eigentlich abschalten. Ey, die Jahre fließen dahin, die Momente fließen dahin. Ne? Man muss ja nicht immer 3 Stunden sein, aber treff dich doch mal auf eine halbe Stunde, 3-4 Stunden.
Ja,
Kaffee geht immer.
Ja, trifft dich immer 3 Stunden.
Außer nach 15 Uhr. Kaffee geht immer. So, also stimmt. Von daher.
Außer nach 15 Uhr. Ja. Aber es ist auch, also trifft dich auch gerne mal 3 oder 6 Stunden. Also ich meine, was ist das im Verhältnis zu einem ganzen Leben? Was ist das im Verhältnis dafür, dass wir vielleicht völlig banal irgendwie ständig in diesem Internet rumsurfen und Google anschmeißen und wieder ausmachen und wieder austreten und löschen und wieder neu. Das ist komisch.
Und es stärkt natürlich, vielleicht können wir das so ein bisschen nochmal als Überleitung zur letzten Folge nehmen. Es stärkt halt die Kommunikation auch dahingehend, dass es dann eben authentischer und ehrlicher ist. Weil schreiben kann ich viel. Ne? Und dann ist ja auch Interpretationssache. Ne? Ich baller da was rein und auf einmal kommt von der Gegenseite, ja, wie meinst du das denn? Ne? Manchmal kommt nicht mal die Frage, sondern es wird schon bewertet. Und auf einmal entwickelt sich eigentlich eine Misskommunikation.
Total.
Deshalb dann lieber einen Telefonhörer nochmal in die Hand, weil dann kann man wenigstens so ein bisschen das Timbre mitschwingen lassen und vielleicht hört man da was raus. Aber am besten ist, pass auf, das stört mich oder ich finde das geil. Weil beim Thema Ehrlichkeit dürfen wir sicherlich auch nicht vergessen, dass man auch ruhig die positiven Gefühle mal zeigen darf. Ne? Also es ist ja auch häufig so, wenn man einfach gut drauf ist. Also ich hatte das jetzt in der Praxis, die Woche. Und da sagten zwei meiner Kolleginnen, Burak, was ist los? Du bist so gut drauf, er könnte meinen, du bist verliebt. Ja, sag ich. Seit fast 21 Jahren bin ich verliebt, tatsächlich. Aber es war, ja, wie soll ich sagen, es war nicht ungewöhnlich, die kennen mich, dass ich ab und zu einfach mal so einen an der Waffel hab und einfach singe oder was auch immer. Mitten in der Praxis, mitten in der Sprechstunde, ne, von A nach B laufe ich, patsch, hau ich ein Liedchen raus, ne, weil es einfach Spaß macht auch. Und was die Leute auch nicht erwarten, das ist auch mal gut. Ne, einfach mal Leute überraschen. Und aber es war trotzdem, es war so, dass es nicht einfach nur, ach, der ist aber gut drauf, sondern es war schon so, dass man einfach das begründet haben wollte.
Was ist also, los? Sag
genau.
uns.
Ja, ja. Und für mich muss kein Grund geben, gut drauf zu sein.
Das ist eben erstaunlich, dass es, wie wir, da, ja, also in 2023 ist es immer noch so, dass man sich für Emotionen entschuldigen muss fast. Ne? Also sowohl ja. als auch, ob negativ als auch positiv.
Richtig.
Und es ist auch erstaunlich, dass man in 2023 schon fast als Sonderling abgestuft wird, wenn du über Emotionen in irgendeiner Form sprichst oder sie zeigst oder keine ja. Ahnung. Das ist schon so ein bisschen weird, finde ich auch. Aber du, am Ende des Tages, glaube ich auch, es ist eine steile These, um da mal wieder die Kurve zu kriegen. Zwei Dinge. Einmal haben wir so ein bisschen auch die Klammer in ein Thema rein, das wir heute auch noch behandeln wollen, nämlich was können wir eigentlich von Profisportlern lernen? Und auf der anderen Seite haben wir aber auch sehr intensiv gesprochen in der letzten Folge über, ich habe es genannt, auch in der Ankündigung, so ein bisschen in den sozialen Netzwerken, kick your assholes, welcome good energy.
Ja.
Und wirklich dieses kick your assholes ist ja sehr amerikanisch, aber auf der anderen Seite auch das, was wir so in der letzten Folge ein bisschen besprochen haben und viele auch gefragt haben, ihr habt es angekündigt, sagt doch noch mal so ein bisschen was darüber, wie kann man sie denn loswerden oder wie kann man sich davor schützen oder wie kann man damit umgehen mit denen? Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Sportler, und das dann nachher wieder die Klammer auch, immer mal wieder damit umgehen müssen, dass sie mental vielleicht einfach auch nicht mit Arschlöchern, aber auch mit Gegnern einfach zu tun haben, immer wieder. Und dann ein besonderer Druck ist und auch die Öffentlichkeit vielleicht manchmal auch als Gegner empfinden. Wie gehen sie damit um? Also deshalb ist es gar nicht so weit hergeholt und gehört dahin, aber auch bestimmt so ein bisschen Fleisch an den Knochen, wenn es darum geht, wie kriegen wir sie denn eigentlich aus unserem Leben verbannt? Und ich glaube, ich habe immer die These verfolgt oder immer so die Anstellung gehabt, dass ich nicht mehr auf Konfrontation gehe, sondern dass sehr oft gerade bei unehrlichen Leuten, bei Menschen, die einem nicht gut tun, bei Energie, die toxisch ist auch, dass man in dem Moment, wo man sich darauf einlässt, bist du eigentlich gefangen. Dann bist du eigentlich einfach auch mittendrin in einem ganz komischen, wirren Zirkel und dann wird es manchmal emotional. Dann ist auch viel auch nicht mehr faktenbasiert, sondern dann ist es einfach nur noch ein gefühltes Momentum oder was auch immer. Und du kriegst gar nicht mehr die Klarheit da rein, die du eigentlich bräuchtest, um Abstand zu halten, um dich da frei zu schwimmen, um dich frei zu laufen, von mir aus auch, um irgendwas zu finden, dass du aus dieser Situation rauskommst, wie du vielleicht auch nur indirekt verantwortlich bist oder gar nicht. Und ich glaube, so einer der wichtigsten Tipps, die ich so geben kann, auch wenn ich mit vielen ja, auch Psychotherapeuten spreche oder mit Menschen, die sich mit dem Thema wirklich jeden Tag auseinandersetzen, ist wirklich einfach auch erstmal auf sich zu gucken, für sich eine Entscheidung zu treffen, unabhängig von dem, was da draußen so los ist und was auf einen einstürzt. Und vor allen Dingen Menschen, die nicht gut tun, nicht teilhaben zu lassen an dem, was man denkt, was man fühlt und was man so für sich vorhat als Weg, den man so gehen will. Weil damit machst du natürlich die Tür weit auf für Mist, mit dem man sich wieder auseinandersetzen muss. Und den eigenen Weg zu gehen und relativ stur und stur zu sein, finde ich auch übrigens total fantastisch. Weil das bedeutet, dass man eigentlich nur das tut, was man wirklich will und was einem nachweislich gut tut und ohne, dass man auf irgendjemanden anderen hört. Wie siehst du es?
Genauso. Und diesen letzten Punkt würde ich gerne nochmal sofort aufgreifen, weil das ist ja auch ein schönes Beispiel, was ich gebracht habe mit dem Frank Schmidt, dem Trainer von Heidenheim, dass man immer aufpassen muss. Man betrachtet Mental Health Momente, vor allen Dingen auch positive, natürlich immer sehr subjektiv und, wenn man es vielleicht etwas gemein ausdrücken will, egoistisch. Man muss natürlich immer schauen. Und wir haben in der allerersten Folge und zwischendrin in einer zweiten Folge hatte ich mal die Definition von Mental Health von der Weltgesundheitsorganisation mal runtergerasselt. Was ja unter anderem beinhaltet, dass man eben auch einen positiven Effekt auf die Gesamtheit, auf die Gruppe, auf die Gesellschaft haben sollte im Rahmen der mentalen Gesundheit. Und deshalb ist es wichtig, dass man das eben nicht so egoistisch betrachtet, sondern nach dem Motto, Hauptsache mir geht's gut, weil das würde ja streng genommen vielleicht bedeuten, jemand anderem geht's scheiße. Und dann hätte man eigentlich seinen Auftrag auch wieder nicht erfüllt. Deshalb, ich bin 1000%ig sicher, der Frank Schmidt hat sich gefreut wie ein Lausbub. Trotzdem war ihm wichtig, in dem Moment, als es eigentlich auch so ein bisschen um die Einschätzung des Spiels geht, nach dem Spiel bei der Pressekonferenz. Einfach auch, klar wird er nach Emotionen gefragt und. Und er wird mit Sicherheit noch ausgerastet sein vor Freude. In der Kabine, nach der Pressekonferenz, bla bla bla. Aber er wollte mit seinem, ohne dass ich ihn persönlich kenne, aber einfach von meiner Interpretation, er wollte seinen positiven mentalen Moment nicht so ausspielen und ausnutzen, dass es jemand anderem mental schadet. Nämlich so nach dem Motto, habt ihr uns nochmal schön einen auf die Kappe gegeben, obwohl wir eh bereits abgestiegen sind. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass man bei aller Euphorie oder auch bei aller Negativität, weil Mental Health Momente sind ja manchmal auch negativ natürlich, dass man eben nicht vergisst, dass man rechts und links mitnehmen sollte. Und idealerweise, und das versuche ich dann eben auch schon mal, wenn ich gut drauf bin, einfach teilen. Weil vielleicht hat jemand einen Scheißmoment, ohne dass ich davon weiß. Und dann denkt er sich, meine Güte, hier brennt der Laden, wir haben zu tun. Der hat vielleicht auch noch andere Themen, die er immer bespielt, etc. Aber der ist gut drauf, nehme ich, mache ich mit. Und das ist halt auch nochmal, denke ich, ganz wichtig.
Ja, total. Aber ich glaube auch, dass eben leider oftmals so ein bisschen die Macht dazwischen funkt, also sprich, oder der, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen die eigene Eitelkeit, der eigene Stolz, was auch immer, der dafür verantwortlich ist, dass man von der anderen Seite übrigens, ne? Also ich meine jetzt nicht euch da draußen, sondern dass die andere Seite dann eben richtig Gas gibt, weil sie nicht aufgeben will, weil sie vielleicht diesen in Anführungsstrichen Kampf auch nicht verlieren will, weil sie glaubt, sie hat recht. Und wenn sie nicht recht hat, dann ist es vielleicht wichtig, trotzdem irgendwie den Kopf hochzuhalten, warum auch immer, völlig idiotisch. Und weil anders andere sonst vielleicht sogar Schwäche wäre und andere das mitkriegen würden. Und ich glaube, hier ist eben so der Trugschluss für mich zumindest, wenn es um dieses Thema geht und um dieses Thema, ja, das wir in der ganzen Folge besprochen haben, so elementar, sich darauf nicht einzulassen. Und vor allen Dingen dem auch, also dieser Hunger nach Macht auf der anderen Seite, oft ist es ja nur einfach nur darin begründet, kein Futter zu geben auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach auch ganz klar zu sagen, ja, da kommt halt auch ein Gegenwind zustande dann in dem Moment. Und das ist dann auch nicht mehr zu verhandeln und einfach auch wirklich auch, und das kann übrigens auch für die mentale Gesundheit eminent wichtig sein, nicht immer klein beizugeben, nicht immer nur, weil es dann immer alles friedlich und harmonisch sein muss, dann irgendwie die eigenen Bedürfnisse zurückzustecken. Das kann so ungesund sein, finde ich, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht. Es hat ja auch nichts damit zu tun, in den Krieg zu ziehen, sondern einfach nur für die Werte und für das zu stehen, was einem wichtig ist, das auch durchzuziehen. Und manchmal sind Menschen total überrascht, wenn man es tut. Und wenn man nicht pokert und wenn man eben nicht dieses Spiel, das andere spielen, mitmacht, sondern dass man sagt, hier ist Schluss. Und du musst dann, wenn du das weiterspielst, die Konsequenz tragen. So einfach ist das dann. Und solche Menschen dann auch zu entzaubern und auch einfach auch dann da zu stehen und zu sagen, nö, hier ist halt einfach Schluss.
Zumal, Verzeihung.
Nein, sag du.
Alles zumal, wenn wir gerade auch das Thema Spieltheorie aufgreifen, es gibt sehr wenig Spiele, wo man mit einem Unentschieden rausgeht. Aber es gibt viel zu viele Spiele, Kartenspiele, Brettspiele, Monopoly, was auch immer, wo immer einer verliert. Also einer verliert. Das heißt, auch in diesem Spiel, bei diesem unechten, unehrlichen Spiel, wird mindestens einer verlieren. Oder eine Gruppe, zum Beispiel ein Unternehmen, eine Gesellschaft, ein Verein, was auch immer. Man muss es nicht nur auf eine einzelne Person reduzieren. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, dass man erstmal ein Bewusstsein für sich selber entwickelt und letztendlich sich selbst erstmal nicht belügt. Weil viele, du hast das auch mit der Gegenwehr, mit Widerständen gerade beschrieben, viele wollen einfach nicht in die Kommunikation treten, obwohl es etwas gibt, was sie irrsinnig stört, oder aber auch irrsinnig glücklich ist. Nehmen wir das Thema Schwangerschaft vor der 12. Woche. So, das ist ja ein ganz beliebtes Quiz, so nach dem Motto, ja, ich werde das erstmal nach den 12 Wochen kommunizieren, aus dem und dem Grund. Das läuft man die ganze Zeit mit einem, ich sag mal, geplante, gewollte Schwangerschaft. Ne? Es gibt natürlich auch ungewollte und so weiter. Aber nehmen wir mal das, was Gott sei Dank noch am häufigsten ist, man wünscht sich Kinder oder ein Kind, geplante Schwangerschaft, dann klappt es. Beim ersten Schuss oder erst beim 28., was auch immer. Auch das kennen bestimmt einige. So, und jetzt hat man ein irres Glücksgefühl. Und guckt auf den Kalender und sagt, ja, vor der 12. Woche sage ich das meinem Arbeitgeber nicht. Oder denke ich mir, ey, ich würde kaputt gehen. Ich kann das nachvollziehen. Nochmal, nicht falsch verstehen. Aber das ist etwas, wo ich ganz klar sage, in einem guten Umfeld, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, das muss raus. Die müssen daran teilnehmen. Ja, klar, dann wird sofort jemand kommen und sagen, ah, Moment. Das heißt ja, dass wir die irgendwie ersetzen müssen. Ergo, hoffentlich wird sie nicht vorher schon krank geschrieben. Wenn sie weg ist, ist sie mindestens ein Jahr weg. Und so, Bullshit. Das ist ein ganz tolles Ereignis. Da muss man sich mitfreuen. Da muss man dann auch als Arbeitgeber darauf vorbereitet sein. Weil, sag mal so, wenn du in deinem Team 80% weibliches Personal hast mit einem Durchschnittsalter von 24,3, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die ein oder andere schwanger werden könnte. So, weiß ich. Habe ich eingestellt, weiß ich, bereite ich mich drauf vor. Aber schade ist, dass es eben so ein bisschen diesen Druck gibt, dass man dann sagt, nee, das muss schon dann und dann sein und dann sage ich es erst. Weil es könnte ja irgendwie Schwierigkeiten geben, was auch immer. Und das ist halt genauso, wie wenn man einen Konflikt hat, beispielsweise ein Thema anzusprechen, was einen stört im Arbeitsumfeld, in der Beziehung, ob das Kundenbeziehung ist oder partnerschaftliche, intime Beziehung, was auch immer. Das anzusprechen, weil man denkt, oh, das könnte noch mehr Ärger bringen. So, und da sage ich immer, gut, aber den nimmst du doch eh mit. Das heißt, du hast jemanden vor dir, mit dem du das klären solltest. Ehrlich, direkt, offen, emotional, verletzlich, egal wie. Und du traust dich nicht, weil es Gegenwehr geben könnte oder weil daraus der Konflikt noch weiter sozusagen Gas bekommen könnte. Also nimmst du das den ganzen Tag und in die Nacht mit dir mit. Und das über Tage, über Wochen, über Monate. So, und das macht ja einen Kirre. Das macht ja was mit dir. So, das kann auch nicht gesund sein. Und deshalb ist wichtig, dass man sich eben selbst nicht belügt, sondern sagt, pass auf, das stört mich, ich bringe das vor. Ideal, wenn es auf Fakten gestützt ist und nicht, ja, ich habe das so interpretiert. Oder das ist missverstanden, ich habe das so gemeint. Sondern Fakten, Batsch, guck mal hier, zack, Ausschnitt aus einem Chat, E-Mail oder was auch immer, Arbeitsauftrag, den man bekommen hat, wo dann hinterher gesagt wird, nee, der hätte auch jemand anders machen können. Nee, hier, da steht, hallo, Sibylle, bitte erledigen. So, und weil dann ist man bewaffnet am Ende des Tages und kann sich wehren. Und alles andere führt ja eher dazu, dass eventuell die Person, die einen stört, entweder weiter stört, vielleicht sogar in einem ganz, ganz höheren, anderen Maße. Und man selber geht eigentlich von Tag zu Tag, Woche zu Woche und Monat für Monat wird man immer kleiner und geht ein wie eine Primel. Und deshalb muss man einfach den Mut haben, auch oder die Angst überwinden, von etwas oder etwas zu empfinden, was man nicht empfinden will. Weil es ist ja auch ein großer Schritt, jemandem, sei es die Meinung oder sei es eine Kritik, sei es eine ein freudiges Ereignis oder was auch immer, sondern man muss sich selber diese Angst nehmen. Und dann kann man häufig nur gewinnen, weil entweder, weil man ehrlich war, und das ist immer noch eine absolute Grundtugend, die an den Tag gelegt werden sollte, oder man sorgt für eine Veränderung, aber auch dann hat man gewonnen.
Ich denke, dass eins hast du angesprochen oder zwei Sachen, die ich gerne ganz kurz noch anreißen würde, und zwar einmal, dass wir auch im Jahr 2023 immer noch unter Voraussetzungen leben, wenn es um Männer und Frauen geht, die alles andere als gleichberechtigt sind. Das finde ich ein Wahnsinn, und das hat unmittelbar damit auch zu tun, dass Frauen eben, die schwanger sind und die ein Kind auf die Welt bringen, dass da überhaupt nicht klar ist, dass die dann auch wieder auf die Position zurückkommen, auf der sie vorher waren. Wenn ein Mann ein Sabbatical macht, ist das oftmals sonnenklar, dass er da auch wieder hin zurückkommt. Das ist irgendwie sehr, sehr krude. Und ich erlebe das ja gerade auch im Freundeskreis, dass das und auch sehr nah an mir dran insgesamt, dass das Situationen sind, wo du dir denkst, so warte mal, also gerade oftmals auch Unternehmen, die so sehr erzählen, wie divers sie sind, wie wichtig ihnen Gleichstellung ist und so weiter und so fort, losen in dieser Geschichte so derart ab, wo ich dann so denke, boah, also dann kann man ja irgendwie, weiß ich nicht, also das ganze Theater und so die Diskussionen, die durchaus richtig sind um Diversität und Gleichberechtigung, die sind noch so am Anfang. Wenn du das dann in der Realität siehst, das ist wirklich erschreckend, und da muss dringend, glaube ich, auch was passieren. Und auf der anderen Seite muss man da auch, glaube ich, weiter für kämpfen, dass das immer normaler wird, und das wird ein ganz anstrengender und weiter Weg. Und auf der anderen Seite hast du auch was angesprochen, was ich elementar finde, und zwar das Scheitern. Und das auch, ja, dass man auch ruhig scheitern kann, und dass es am besten aber ist, dass wenn alle auch mal auf der gleichen Ebene scheitern. Und dass das auch erstmal gar nichts Schlimmes ist. Und lustigerweise habe ich das gelernt durch eine Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder ob du sie kennst, den Wings for Life World Run. Da laufen an ganz vielen verschiedenen Orten auf der Welt Menschen los, gleichzeitig. Und zwar laufen sie, für die, die nicht laufen können, und zwar laufen sie, und das ist ein Spendenlauf, um irgendwann eventuell Querschnittslähmung heilbar zu machen. Also es geht dann, das ganze Geld, was eingelaufen wird, geht dann in die Forschung. Und das Schöne ist, dass zeitgleich der Start ist, aber auch zeitgleich, dann nach 30 Minuten, glaube ich, fährt das sogenannte Catcher-Car los. Das fährt hinter dem Feld her. Und das wird immer schneller. Und es gab mal, du kennst ihn mit Sicherheit auch, Andreas Goldberger, der Skispringer, der Österreicher, hat gesagt, das Schöne an diesem Wings for Life World Run ist, dass wir alle verlieren. Niemals gewinnt diesen Lauf, weil in dem Moment, wo das Catcher-Car dich einholt, ist für dich dein Rennen vorbei. Und am Ende, ganz am Ende, rennt nur noch einer gegen das Catcher-Car, also der am schnellsten und am weitesten rennt, und auch der verliert gegen das Catcher-Car, weil es ihn einholt. Das heißt, alle haben dasselbe Ziel, alle werden sehr ehrlich vom Catcher-Car eingeholt, alle scheitern, aber sie gewinnen alle zusammen, und diese große Summe, die da jedes Jahr zusammenkommt, geht eben in ein gemeinsames Projekt, wenn man so will, oder in eine, ja, in die Forschung eben, um tatsächlich für die zu laufen, die nicht laufen können. Und solche Sachen mag ich ganz gerne. Das ist natürlich auch ein bisschen romantisch, weil der Alltag auch immer wieder zeigt, dass solche Dinge sehr, sehr rar sind. Und ich finde aber trotzdem, muss eigentlich viel mehr von solchen Dingen geben, damit wir einfach auch diese Ehrlichkeit, die du eben bei solchen Sachen gut erleben kannst, vielleicht auch mittransportieren, so ein bisschen in den Alltag. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Sport und bei der Folge heute, nämlich, was kann man eigentlich wirklich dann auch von Sportlern, Profisportlern lernen, wenn es um die mentale Gesundheit geht? Und diese Geschichte wollte ich eigentlich schon fast abschließend, logischerweise nochmal zur letzten Folge oder zur Verlängerung der letzten Folge und plus aber Einleitung dieser Folge nehmen, weil es für mich so ein Paradebeispiel dafür ist. Da sind auch viele Profisportler mit am Start übrigens bei diesem Lauf. Das ist dann auch wirklich toll zu sehen, wie Leute, die Andy Goldberger, weiß ich noch ganz genau, der wollte unbedingt einen Marathon schaffen. bis der Catcher Kai ihn einholt. Und ich glaube, im zweiten oder dritten Jahr, wo er mitgelaufen ist, hat es dann endlich geschafft und muss eine wahnsinnig gute Zeit laufen. Also wahnsinnig gute Zeit. Ich glaube, sogar knapp unter 3 Stunden. Und Andy Goldberger ist ja jetzt auch nicht mehr 25. Der hat immer noch das Glück, dass er immer noch relativ leicht ist und relativ gut in Form ist. Aber auch nur mit viel Training hat er das erreicht. Aber es ist eben ein Lauf, der Hoffnung macht deshalb, weil was Gutes damit gemacht wird. Und diese mentale Geschichte bei dem Lauf ist eben einfach auch, und da sind viele Profisportler eben am Start, dass du ein Ziel hast, aber du bist nicht derjenige, der entscheidet, wie, ob du gewinnst oder verlierst, sondern dass diese Entscheidung nimmt dir jemand anderes ab, zum Beispiel. Finde ich ganz, ganz charmant, diese Idee. Aber sag doch mal, du bist ja auch nun tief drin im Profisport. Was ist denn so deine Lieblingsgeschichten oder die Lieblingsgeschichte, wenn es um mentale Gesundheit geht und einen Profisportler, den du kennst, was vielleicht beeindruckend ist, wovon man was mitnehmen kann?
Sage ich sofort. Ich muss nur ganz kurz noch auf den Lauf eingehen.
Ja.
Weil es ja da um die Heilung bzw. die Rehabilitation von Querschnittsgelähmten geht. Mhm. Ist ja ein ganz aktuelles Fallbeispiel, dass solche Initiativen sich tatsächlich einfach, also dass sie total wichtig sind, weil das ja ein Feld ist, wo man sich vor 10 Jahren, 15 Jahren noch weiter zurück, brauchen wir gar nicht gehen, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass das funktioniert. Dann gibt es immer diese besonderen Fälle, wo dann jemand sagt, ich bin 3 Jahre nicht, konnte meinen Fuß nicht oder meine Beine nicht bewegen und auf einmal durch Training, eisernen Willen, manchmal auch Zugang zu religiösen Themen und so weiter, spirituelle Sachen, habe ich es geschafft, dass ich zumindest mich selbst versorgen kann, etc.
Ja.
Und jetzt gibt es aber einen ganz aktuellen Fall von dem Niederländer, Gert-Jan Oskam heißt der, glaube ich, der nach 12 Jahren Querschnittslähmung mit einem implantierten Chip wieder gehen und Treppen steigen kann.
Mhm.
Und das ist natürlich etwas, das hat es in der Form noch nicht gegeben. Deshalb ist er natürlich auch durch alle Medien gejagt worden. Aber es ist einfach total beeindruckend, wenn man sich vorstellt, wie unglaublich innovativ eben auch Medizin ist, aber eben auch davon abhängig ist, nicht nur von Geld, weil das wird ja in einem gewissen Maße für Forschung zur Verfügung gestellt, aber einfach auch an dem Glauben an medizinische Entwicklung.
Und an den Glauben auch an einen selber. Also ich weiß zum Beispiel auch, die bewegendste Geschichte rund um diesen Wings for Life World Run, zumindest was mich betrifft, ich habe das irgendwie jahrelang moderiert mit verschiedenen Moderatoren zusammen, das Ding im Fernsehen auch. Und krass war eine Geschichte von einem Ex-Skifahrer, Extremskifahrer, der eine Abfahrt genommen hat und plötzlich in Tiefschnee gekommen ist und gestürzt ist und so doof, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. War damals junger Vater und er lag im Krankenhaus und um die Geschichte etwas kürzer zu machen, war so, dass er eins nur nicht wollte, ein querschnittsgelähmter Papa für seine Kinder zu sein. Und er hatte irgendwie auch den Willen, dass er gesagt hat, ich will mal gucken, ob ich nicht in irgendeiner Form irgendwann doch wieder mit Physio, mit irgendwelchen Hilfsmitteln wenigstens ein bisschen was bewegen kann. Der lag noch im Krankenhaus und hat versucht, seine Hand anzusteuern. Und hat festgestellt, dass irgendwie sich seine Finger bewegt haben. Nachdem er das lange probiert hatte. Und dann sagte er, okay, wenn das funktioniert, dann nehme ich mir jetzt ein Ziel vor, ich will eines Tages diese Abfahrt zu Ende fahren, die ich da nicht zu Ende fahren konnte. Das hat er geschafft. Und er ist bei dieser Ausgabe des Wings for Life World Runs, als ich ihn da getroffen habe, ist er einen Halbmarathon gelaufen. Und er sagt auch, wenn er nicht läuft oder sich nicht bewegt, wird das wieder schlimmer. Er braucht die Bewegung. Ich glaube, das ist eine Teillähmung. Du kannst das wahrscheinlich, wirst das wahrscheinlich besser einordnen können, sicher sogar. Aber wenn er sich eben nicht bewegt, wenn er nicht läuft, wird das auch sofort auch wieder schlechter, dass er nicht laufen kann. Ganz kuriose Geschichte. Und tatsächlich ist er auch eben diese Abfahrt einfach für seinen Kopf wieder zu Ende gefahren.
Ja, das ist ja schon ein großartiges Beispiel. Ne? bevor wir jetzt auf das Beispiel kommen, was ja mich so ein bisschen beeindruckt hat im Profisport, weil das im Profisport mentale Gesundheitsprobleme da sind, ist ja immer noch so ein relatives Tabuthema, muss man sagen. Mhm. Weil es, wenn sich jemand outet, muss man ja fast formulieren, weil es unheimlich groß an die Glocke gegangen wird. Aber man hat mittlerweile damit leben gelernt, dass psychische Erkrankungen, Burnout als Begrifflichkeit, dass das im normalen Erwerbsleben ja eigentlich fast natürlich ist. Also natürlich im Sinne von, okay, ja, gut, hoffentlich kriegt man die richtige Hilfe und hoffentlich kommt man auch dann gesund wieder zurück. Ist das aber im Sport immer noch wie eine Sensation. Warum? Weil man immer so ein bisschen leider das Gefühl hat, ja, Sportler, die funktionieren, die haben eisernen Willen, sie haben Selbstdisziplin, die sind fit, die sind gesund. Aber ich sag mal, dass man mehr oder weniger mal ausgebrannt ist. Ich glaube, das kennt jeder, aber das kennen auch vor allen Dingen viele Sportler. Und prozentual betrachtet ist es ja so, dass bis zu 20% der Bevölkerung beispielsweise an psychischen Erkrankungen laborieren können. Und interessanterweise ist die Studienlage bei Profisportlern genauso. Bei denen ist auch bis zu 20%. Also das heißt, die sind, was das Thema angeht, ein Stück weit ja Menschen natürlich und zweitens eben auch gleichgestellt. Und die Ärztezeitung hatte 2014 mal einen Artikel anhand von Studien zusammengefasst, wo jeder 10. Spitzensportler von einem Burnout betroffen ist. Und in dem Zusammenhang ist natürlich dann beeindruckend, wenn jemand das öffentlich macht, wie zum Beispiel Naomi Osaka, die asiatische Tennisspielerin, 2021 bei den French Open, die einfach nach einem Rundensieg gesagt hat, ich breche das Turnier hier ab, ich kann nicht mehr. Und zwar nicht körperlich, sondern eher geistig. Das hat dann auch andere, davor und danach auch andere Sportler betroffen, die haben das auch öffentlich gemacht. Interessanterweise ist aber spannend, dass diese Sportler dann auch relativ häufig einfach negative Kommentare bekommen. Ne? So wie, verdienst doch riesig Geld, hast die beste Betreuung, wie kannst du denn einen Burnout haben? Und deshalb ist der erste Schritt, was man von auch Profisportlern, die in der Öffentlichkeit stehen, das hatten wir auch mal in einer Folge, wo ich formuliert habe, die sind einfach unterm Brennglas, auch privat. Ne? Dadurch, durch Social Media wird ja auch privat viel, viel mehr jetzt gesehen, gehört und wahrgenommen, dass die einfach den Mut haben, zu sagen, bis hierhin, es geht erstmal nicht weiter. Und das ist, glaube ich, auch für viele andere, die mentale Beschwerden haben oder auch psychische Erkrankungen, sich das einzugestehen. Und dann eben, was natürlich die Sportler tatsächlich auch in der Regel versuchen umzusetzen, dann professionelle Hilfe holen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Erste, was man meiner Meinung nach mitnehmen kann, weil es gibt ja viele Krankheiten, die sind viel häufiger vorhanden. Nehmen wir das aktuelle Beispiel Sascha Zverev, Diabetes. So, er Diabetes hat, hat eine Schlagzeile produziert, weil Diabetes, da haben ja so viele, ja, aber Burnout, Depression haben auch viele. Warum sollte das ein Sportler oder eine Sportlerin nicht auch haben dürfen, vor allen Dingen nicht kommunizieren dürfen? Sondern das, was die Schlagzeile abgeworfen hat, war, dass Zverev darauf hingewiesen hat, dass er wegen des Diabetes mehr Pausen braucht als die vorgegebenen Pausen. So, was ja, ich sage jetzt mal aus medizinischer Sicht, völlig vertretbar ist. Zumal der Nicht-Diabetiker auf der anderen Seite des Netzes, ich meine, was, der hat ja keinen Nachteil dadurch. Ne? Außerdem will man einen Nachteil haben, weil der Gegner Diabetes hat, weniger Pausen und am Ende des Tages auf der Gegenseite sozusagen Ausfallerscheinungen. Ne? Und sei es nur leistungsmäßig. Deshalb ist halt wichtig, dass man letztendlich für sich dann sagt, gut, wenn der eine Pause mehr hat, habe ich die ja auch, weil ich muss ja dann nicht Aufschläge machen in der Zeit, wo er sich dann ausruht oder nochmal was trinkt oder sich eben teilweise dann versorgt. Und deshalb ist wichtig einfach, dass man dieses Thema der Psyche im Sport mehr und mehr enttabuisiert mittlerweile ja auch in vielen Vereinen, vor allen Dingen auch in dem Jugendbereich schon, mit Sportpsychologie gearbeitet wird. Im Einzelsport ist es ein bisschen vertrackter, weil die Einzelsportathleten müssen ja häufig alles selber bezahlen. Das heißt, ne, von Coaches über Reisen, Unterkünfte und so weiter und so fort. Aber da gibt es natürlich auch in dem Bereich einige Mentalcoaches, die sich den Sportlern annehmen. Und vor allen Dingen, man darf auch da wiederum nicht immer nur das Negative betrachten, sondern man muss auch mental gecoacht werden, wenn man drei von vier Grand-Slam-Turnieren gewinnt. Weil das muss auch verpackt werden, ne? Dass man nicht anfängt zu fliegen und sich für die Größte oder den Größten hält. Und da fand ich immer vom Auftreten her ganz andere Zeit. Einige werden sie aus dem einen oder anderen Wachsmuseum noch kennen. Steffi Graf, die für mich damals mit Boris Becker natürlich, aber Boris Becker war immer sehr emotional auf dem Platz, wie ich fand. Und Steffi Graf, das war Lady. Ne? Die hat ihr Spiel gemacht, die hat sich gefreut, wenn es sein musste. Die hat auch kurzzeitig auch mal auf dem Platz gemeckert. Aber die war so fokussiert, fand ich immer. Die war so auf den Punkt, dass sie eigentlich sich durch zu viel Emotion hat nicht außer Bahn werfen lassen. Zumindest meine Meinung oder mein Eindruck von damals. Und ich war noch, wie sagt man so schön, damals ein Pimpf. Also von daher möge man mein vielleicht eingeschränktes Erinnerungsvermögen entschuldigen. Aber das ist sowas finde ich großartig. Also Top-Leistung, Top-Niveau, aber gleichzeitig auch wissen, wann muss ich mich mal zurücknehmen? Wann ist eine Pause wichtig?
Das ist aber ein entscheidender Punkt. Und ich glaube einfach auch, dass bei dem Thema ist, das ist deshalb für so schwer für viele, überhaupt, ja, wie soll ich sagen, auch eine gewisse Radikalität an den Tag zu legen, um etwas für die mentale Gesundheit zu tun. Und das ist eigentlich auch schon ein bisschen pervers, etwas für sich zu tun, bedeutet auch, dass man sehr klar, sehr deutlich auch Grenzen ziehen muss. Und meine Lieblingsbeispiele, was das angeht und was ich von Profisportern lernen konnte, durfte, aber auch nur aus der Ferne, weil ich bin da ja genauso weit weg wie alle anderen auch, ist einmal das Thema Max Eberl, ehemaliger Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, und Jonas Hector, ja, kann man sagen, Ikone des ersten FC Köln, der jetzt gerade seine Karriere beendet hat. Toller Spieler, toller Mensch. Beide haben medial oftmals ganz schön was auf den Sack gekriegt, um das mal auf Deutsch zu sagen. Max Eberl hat im Grunde genommen, war einer der Ersten, die sich auch geoutet hat als jemand, der einfach leer war und auch einen Burnout hatte wohl, so wie er das angegeben hat. Und just in dem Moment, wo er das angegeben hatte, wurde das schon in Frage gestellt von der Öffentlichkeit. Just in dem Moment, wo er quasi auf einer Pressekonferenz saß und dann auch, ich werde mich hier immer dran erinnern, auch der Präsident und der Vizepräsident dann vor die Presse traten, hast du auch gemerkt, dass da irgendwie eine komische Energie war. Das war irgendwie sowas zwischen glauben wir nicht und ist aber so und irgendwie trotzdem Betroffenheit. Eine ganz komische Mischung, ich kann das schwer beschreiben. Und die Öffentlichkeit hat dann natürlich auch die sozialen Netzwerke das ganze Volley genommen und richtig abgeledert. Und in dem Moment, als Max Eberl dann bei Red Bull RB Leipzig unterschrieben hat, ist ja nicht Red Bull Leipzig, sondern Rasenballsportverein, offiziell. Aber gut, sei es drum. Ist jetzt auch ein Verein, den ich nicht unbedingt in der Bundesliga brauche, aber das ist auch nur mein Empfinden. Aber in dem Moment, dass es bekannt gegeben wurde, war dann quasi der Lügner ausgemacht. Und das fand ich so übel, weil wer sind wir denn am Ende des Tages da draußen in den sozialen Netzwerken, dass wir darüber urteilen können, ob das jetzt so wahr oder gelogen ist? Und wer sind wir denn, dass wir tatsächlich aus diesem Fall Robert Enke, ich mache das fast jetzt mal ganz weit auf, überhaupt nichts gelernt haben? Und wenn dann jemand sagt, pass auf, mir geht's nicht gut und deshalb stoppe ich das jetzt. Und wenn er auch nur 2 Wochen gebraucht hat, um da wieder rauszukommen und dann unterschrieben hat, ist das seine Entscheidung. Und deshalb hat mich das immer so sprachlos zurückgelassen. Und aber so wie er auch jetzt wieder agiert, wie er vor der Kamera steht, wie er seinen Job macht, sage ich immer so größten Respekt. Er hat die Entscheidung damals getroffen und ich hoffe, er hat sie für sich gut getroffen und ich hoffe, er hat auch die Entscheidung mit Leipzig für sich gut getroffen. Aber das ist erstmal stark, dass jemand auch sich dann hinstellt. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht einfach und das vergisst man dann immer, dass im Profifußball es einfach erstmal überhaupt nicht angesagt ist, so eine Schwäche zu zeigen. Und genauso ein Jonas Hector, dem immer unterstellt wurde oder wo immer kritisiert wurde, der ist so unnahbar, was die Presse angeht. Und er ist so unnahbar, was irgendwie auch Autogramme nach dem Training und so weiter angeht. Ja, weil es ihm unangenehm ist, weil es eigentlich kein Typ ist für die Öffentlichkeit. Vielleicht ist es auch so, man setzt immer voraus, nur weil jemand in der Öffentlichkeit steht und da seinen Job macht, muss der auch zwangsläufig es mögen, Interviews zu geben. Das ist sein Job. Aber wir alle haben auch in unserem Job immer mal wieder Momente, die wir überhaupt nicht mögen, aber die zum Job dazugehören. Und dann sind wir logischerweise, weil wir es nicht mögen, auch nicht besonders gut darin. Das ist auch nicht schlimm. Dafür gibt es eben andere. Aber wir ordnen und oftmals wird eben das Verhalten, wenn man nur an die mentale Gesundheit denkt, und man darf nicht vergessen, dass Jonas Hector seinen Bruder verloren hat auf der Strecke, wo er dann auch teilweise mal, hat er ja auch drüber übrigens gesprochen, und wo er überhaupt nicht gut drauf war und wo das auch was mit ihm gemacht hat. Bei Max Eberl war es der Burnout. Also das sind schon Leute gewesen und deshalb finde ich die auch so stark, die das alles kommuniziert haben auf ihre Art und Weise, trotzdem aber Schwierigkeiten bekommen haben, weil sie das öffentlich gemacht haben. Und das ist eben was, wo ich glaube, man kann es trotzdem aber lernen von diesen Profispielern oder Profisportlern generell, dass es gesund ist, das zu tun. Weil die nämlich sonst kaputt gegangen wären, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ihre Leistung nicht mehr gebracht hätten. Und all das, und dass das manchmal eben wichtig ist, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein, das nach außen zu kehren und zu sagen, so ist das normal. Wenn man gesund durchs Leben gehen will, wenn du das alles in dich reinfrisst, ich möchte nicht wissen, wie viele homosexuelle Fußballspieler es gibt und für die das wahnsinnig schwer ist, das geheim zu halten. Was meinst du, was das mental für ein Smog ist, der sich da über Jahre ansammelt? Und deshalb, was ich immer lernen konnte, wirklich von Profispielern, von Profisportlern ist, sich hinzustellen und zu sagen, mir geht's nicht gut, ich kümmere mich jetzt um mich, ist mir scheißegal, was die anderen da sagen, ich ziehe das durch, das ist stark.
Das ist sehr stark und zeigt aber immer noch auch, also erstmal die Beispiele Jonas Hector und Max Eberl zeigen leider auf der anderen Seite, also totale Bewunderung für beide, dass sie es natürlich gemacht haben, aber es ist natürlich auch für beide sicherlich ein Ventil gewesen, nach dem Motto, ich muss das jetzt mal sagen, ne? Weil es nagt in mir, es brennt in mir, es macht mich vielleicht auch fertig, wenn ich das so formulieren darf. Und es muss jetzt raus, aber es zeigt leider das negative Bild unserer Gesellschaft, wie wir damit umgehen, dass wir letztendlich das als Schwäche identifizieren und dass es natürlich auch gleiche Sportarten, unterschiedliches Geschlecht, auch eine Riesendiskrepanz gibt, was eben andere Themen, die ja auch zu einem Burnout oder zu einer psychischen Angeschlagenheit führen können, nämlich, dass ich meine Sexualität nicht öffentlich kommunizieren darf. Man muss jetzt nicht irgendwo in einem Feld ein Zelt aufbauen und zeigen, guck mal, was ich kann. Darum geht es nicht, sondern es geht einfach darum, dass man sich im wahrsten Sinne des Wortes in der Öffentlichkeit, in der Stadt, im Café, in der Diskothek, bei Kommunionsfeiern so präsentieren kann, wie man eben ist. Und da muss man sagen, sieht man auch die Diskrepanz zum Beispiel auch zu einigen Sportarten bei den Damen. Weil da ist es eben teilweise ganz normal, ist es ja auch, also ne, es ist nun mal so, so ist der Mensch. Und aber dann, ne, dann kommt man halt zu Sommerfesten und zu Abschlussfeiern, ja, da kommt man mit der Partnerin. So, entweder nur verliebt, nur verlobt oder verheiratet oder alles zusammen. Und dass das im Fußball immer noch absolut grenzgängig ist, wenn dann ein Schiedsrichter sagt, wenn ein Spieler sich outet. Allein dieser Begriff, sich outen, ist ja schon negativ. Also ich sage ja auch nicht, Leute, ich muss euch, also für alle Zuhörer jetzt hier, ich muss euch was sagen, ganz wichtig, ganz dringend. Ich bin heterosexuell. So, genau, verrückt. So, ich bin schon seit 21 Jahren mit ein und derselben Frau zusammen. Auch, das ist ja schon fast assi.
Boah, ich spiele nicht mit meinen Gefühlen.
Also ich spreche mit meinen Gefühlen. Ich spreche alle Statistiken. Nein, aber Spaß beiseite. Also genauso wie man sich nicht als Heterosexueller erklären muss, sollte man es meiner Meinung nach als Homo- oder Transsexueller auch nicht erklären müssen. Es ist so. Es ist so. So, genauso muss man sich auch nicht feiern, wenn man einen guten Tag hat. Und aber gleichzeitig auch schämen oder gar wegbleiben. Ja, ich bin mal leider heute krank, ich habe Rücken. Wenn man einen schlechten Tag hat oder gar eine schlechte Phase. Und bei Max Eberl fand ich natürlich phänomenal und ehrlich gesagt auch schon beschämend, dass es hieß, ja Moment mal, der hat doch bei Gladbach aufgehört, weil es ihm nicht gut geht. Wie kann der denn in gleicher Position bei Leipzig anfangen? Ja, das wäre ja ungefähr so, wie wenn ein Spieler nach einem Kreuzbandriss sagen würde, so, das Wort, ich spiele nicht mehr. So, ideal ist doch, und das ist das Ziel, dass dieser Athlet oder diese Athletin nach einem Kreuzbandriss gesund wird. Ja. Und genau in den Job wieder zurückkehren kann. Idealerweise auf gleichem Niveau. Vielleicht sogar höher. Und deshalb muss das Thema mentale Gesundheit, Burnout, psychische Belastung, Depression, egal wie man es nennen möchte, egal in welchem Zustand man sich befindet, hat Respekt verdient, nämlich Respekt zu sagen, es stimmt irgendwas nicht, da muss mir jemand helfen. Gleichzeitig das zu kommunizieren und idealerweise gesund zu werden und auf gleichem Niveau oder sogar noch besser wieder dem Arbeitsleben zur Verfügung gestellt zu werden. So, das ist doch beeindruckend. Das ist eigentlich ein beeindruckendes Beispiel, weil Fakt ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht, egal ne, im Gesang, Presse, Sport, im Zirkus, Film, Fernsehen, ist egal. Es ist nun mal ein hoher Druck da, weil man wird, wenn man je nach Bekanntheitsgrad, man wird überall angesprochen. Können wir ein Foto machen? Können Sie mir ein Autogramm geben? Manchmal hat man einfach auch keinen Bock. Ich war letztens mit einem Fußballer essen, der hat gesagt, pass auf. Und normalerweise am Trainingszaun, gerne. Aber ich bin privat hier. Ich bin privat hier. Mehmet Scholl habe ich damals kennengelernt. Der hat, glaube ich, Autogramme geschrieben und Fotos gemacht ohne Ende. Sein Sohn hat in der Jugend beim FC Bayern gespielt. Wenn der da war und jemand kam zu ihm und hat gesagt, dürfen wir ein Foto machen, hat der gesagt, nein, ich bin als Vater hier. Ich möchte meinem Sohn beim Fußballspielen zugucken und keine Fotos machen. So, aber erstens ist es sehr ehrlich und zweitens zeigt das einfach, pass auf, bis hierhin und nicht mehr weiter. Und das sind alles so Dinge, wo natürlich viele auch eben, glaube ich, eine falsche Vorstellung von Spitzensportlern auch haben, wo es dann heißt, oh, der ist aber empfindlich. Oder wenn die dann mehrmals verletzt sind hintereinander, oh, die ist aber nicht robust. Oder die lässt sich aber gehen. Oh, guck mal, schon wieder ein Selfie vom LVMH-Shop. Und so weiter. Aber was man vergisst ist, das ist eine Bewertung des Augenblicks, dass diese Sportler von Kindesbeinen an auf viel verzichtet haben, selbstdiszipliniert sein mussten, hart arbeiten mussten, um überhaupt in diese Elite aufgenommen zu werden. Das vergessen wir. Wir denken immer, die werden da reingeboren. So, da sind sie jetzt. Aber dass die auf irgendwelchen Drecks-Betonplätzen die ersten Tennisbälle geschlagen haben oder auf Ascheplätzen sich die Knie aufgerissen haben beim Fußball, ja, das wird überhaupt nicht beachtet. Und dann finde ich sogar ehrenhaft, wenn man dann eben sagt, pass auf, nee, also grundsätzlich gerne, aber das hier mache ich jetzt nicht mehr. Weil das fehlt uns auch oft im Alltag. Dann wird immer gesagt, komm, kannst du noch die Akte bearbeiten? Kannst du den noch anrufen und diese E-Mails noch beantworten? Da muss man auch sagen, wenn es einen stört, wenn es einen belastet, stopp, nee. Mache ich heute nicht mehr. Guck mal auf die Uhr. Ich möchte nach Hause. Ich habe noch ein Leben. Was auch immer. Stattdessen laden wir uns das auf, können keine Grenzen setzen und ärgern uns den ganzen Abend noch darüber und am nächsten Tag auch noch. Noch besser, ganze Wochenende. Und deshalb ist wichtig einfach, dass man da auch für sich mal die eine oder andere Trainingstechnik zur Seite legt und sagt, pass auf, ich könnte sein, dass das passiert. Und was Sportler natürlich auch sehr oft machen, Und dann beende ich meinen Monolog. Ist tatsächlich suggestiv auch zu arbeiten. Also das heißt, beispielsweise, leider gibt es diese Fachbegriffe, idiomotorisches Training. Also du stellst dir bestimmte Situationen vor. Ne? Ulf Kirsten zum Beispiel, den kenne ich auch schon seit fast 30 Jahren. Davor habe ich ihn immer bewundert, weil er einfach einer der besten deutschen Stürmer war. Und später hatten wir dann bei Bayer Leverkusen, als ich als Trainer angefangen habe, sehr intensiven Kontakt. Und der hat zum Beispiel immer gesagt, ich stelle mir Situationen vor, wie ich auf den ersten Pfosten laufe. Der Ball kommt kurz. Ich stelle mir Situationen vor, ich laufe auf den zweiten Pfosten, der Ball kommt lang. Er hat das so oft durchgespielt, dass wenn die Situation da war, war er nun mal den Gedankengang schneller. Weil das ja auch oft was zitiert wird. Ah, er war einen Gedanken schneller. Er war eine Idee schneller. Ja, aber nicht, weil er nur reaktiv unterwegs ist, sondern er ist aktiv unterwegs. Er bereitet sich darauf vor. Genauso auch, was auch ein Begriff ist, Prognosetraining. Das heißt, dass man sich selber wertschätzt, dass man selber auf sich einredet und sagt, ich bin gut. Top-Beispiel. Und wenn er es nur in der Öffentlichkeit gemacht haben sollte, was ich nicht denke, ich glaube, er hat es auch privat gemacht, Zlatan Ibrahimovic. So, wechselt den Verein und ja, von ihnen wird erwartet, dass sie mindestens 25 Tore schießen. Ja, dann sagt er, pass mal auf, du hast gar keine Erwartungen an mich zu setzen. Die größten Erwartungen an mich selber habe ich. Und mir braucht auch keiner sagen, was ich zu tun habe. Ich bin eh der Beste. Ich weiß ganz genau, was ich machen muss. Ich weiß ganz genau, dass ich der Beste bin, der Größte. Und deshalb brauchen wir hier nicht über Erwartungen sprechen. So, aber so ist er bis zum letzten Tag aufgetreten. Interessant war. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem medizinischen Thema. Verletzungsprophylaxe. Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ich sag mal, gefühlt mehr als 1000 Spiele auf verschiedenen Ebenen. Club, Länderspiele, Turniere, Freundschaftsspiele etc. Ganz wenig schwere Verletzungen. So, jetzt könnte man sagen, ja, klar, die haben die besten Ärzte. Ja, aber die, aber die, die 5 Kreuzbandrisse haben, haben die gleichen Ärzte. Also muss doch irgendwo, muss doch auch da Unterschiede geben. Und ich glaube, oder besser gesagt, aus der Forschung, aus den Sportstudien wissen wir das. Ist die mentale Gesundheit erhalten? Ist man mental stark? Und positiv auch, verletzt man sich weniger. Und das sind einfach nur, man wird weniger krank. Das kann man alles rausziehen für sich. Selbst wenn man der Einzige ist, ich hatte letztens einen Sportler bei mir, der hat gesagt, wortwörtlich, es gibt nur 3 Menschen, die daran glauben, dass ich erste Bundesliga spielen kann. Das sind meine Eltern und ich. Selbst mein Berater, ja, selbst mein Berater glaubt nicht daran, sagt er.
Das ist bitter.
Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber so viel Selbstbewusstsein zu haben, sich selber mit, natürlich auch mit den Eltern zusammen, sich selber immer wieder klar im Kopf zu sein, mein Ziel ist erste Fußball-Bundesliga. So, und wenn ich es erreiche, kann ich relativ vielen die Nase zeigen, aber muss ich wahrscheinlich gar nicht, weil die werden sich alle schämen. Und das ist einfach total wichtig, dass man auch sich mal selber an Ohren packt, sich selber positiv betrachtet. Und selber auch zuspricht, zuruft. Aber wichtig ist, dass man einfach sich vorbereitet.
Ich lasse den Monolog jetzt einfach so stehen. Und das war eine flammende Rede. Also hört auf eure Eltern, hört auf euch selbst und werdet einfach Profifußballer. Dann wird alles gut. Das
und habt die richtigen Ärzte.
Und habt die richtigen Ärzte, die besten Ärzte, besten. So wie das alle bei Lionel Messi erwarten. Und lasst euch nicht von irgendeinem findigen Boulevard-Reporter erzählen, dass das alles nicht stimmt, was ihr da sagt, wenn ihr bei RB Leipzig unterschreibt. Alles gut. Ihr könnt machen, Verein, was ihr wollt. Hauptsache immer. Was hast du?
Das ist ein guter Verein übrigens. In vielerlei Hinsicht.
Ja, vielerlei Hinsicht. Ja. Burak, in der nächsten Folge bist du als Arzt gefordert?
Ja.
Da geht es nämlich einfach um die Notfalltropfen. Was können wir denn machen, um schnell mentale Gesundheit, sehr, sehr schnell ein Quickie machen wir da. Genau. Wie man also sehr schnell die mentale Gesundheit wieder befeuern kann, sodass es wieder funktioniert.
Auf jeden Fall.
Wenn sie nackt, staubig im Schlamm liegt und man sie wieder...
Auf Asche.
auf Asche, wenn man sie wieder aufpolieren will. Da freue ich mich sehr drauf. Da habe ich auch noch so ein paar kleine Anregungen in diesem Sinne.
Das wird ein Fest, weiß ich jetzt schon.
Definitiv. Ich nehme noch einen Schluck Kaffee bereite mich auf nächste Woche vor und dann hören wir uns. Bis dann.
Ich freue mich sehr. Gute Woche, Mike.
Dir auch.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.